Wir lesen am Anfang den Text aus Offenbarung 1, die ersten drei Verse. Offenbarung 1, die ersten drei Verse. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Soweit diese ersten drei Verse. Die Offenbarung ist ja nicht nur im christlichen Bereich eines der bekanntesten Bücher. Begriffe aus der Offenbarung oder das Wort Offenbarung, das taucht in der Presse auf. Wenn beispielsweise wieder eine Katastrophe passiert ist, wie vor gut zwei Jahren der Tsunami in Fukushima und in Japan, dann heißt es plötzlich Katastrophe mit apokalyptischem Ausmaß. Sind wir mitten in der Offenbarung drin. Und wie wir noch sehen werden, ist die Offenbarung ein wichtiges Buch für alle Gläubigen mit einer wunderbaren Botschaft im Zentrum. Aber wir müssen sagen, wenn wir in die Geschichte schauen, bis in die Gegenwart, da wurde diesem Buch leider nicht immer mit der nötigen Ehrfurcht vor Gottes Wort begegnet und auch mit der nötigen Liebe gegenüber Gottes Wort. Und darunter hat der Umgang mit der Offenbarung sehr gelitten. Nicht die Offenbarung, aber der Umgang mit der Offenbarung. Und durch die falsche Handhabung ist die Offenbarung in manchen Teilen der Christenheit in einen Verruf gekommen. Und manche sagen eben, am liebsten haben wir mit dem Buch gar nichts mehr zu tun, was wir da schon alles gehört haben und was wir sowieso nicht verstehen in diesem Buch und was so kompliziert ist. Wir lassen das am besten auf der Seite liegen. Nun das Erste, das Ziel der Offenbarung, der erste Hauptpunkt. Vermutlich gibt es kein anderes Buch in der Bibel, dem durch eine falsch verstandene Auslegung so viel Gewalt angetan wurde wie dem Buch der Offenbarung, das so oft missbraucht wurde. Und der erste Missbrauch der Offenbarung, das ist die Offenbarung als Spekulationsobjekt. Also wir wollen auf das Ziel kommen, aber jetzt kommt erst der Missbrauch, die Offenbarung als Spekulationsobjekt, ganz im Sinn der heutigen Aktienbörse. Man hat in ihren Inhalt Ereignisse hineingelesen oder man hat versucht, aus der Offenbarung Ereignisse herauszulesen, wenn irgendwie wieder irgendetwas auf dieser Welt passiert ist und gedacht, das ist es dann, und irgendwelche spekulative Aussagen gemacht. Und es würde wohl ganze Bücher füllen, wenn man mal alle diese Spekulationen zusammentragen würde, die im Zusammenhang mit dem Buch der Offenbarung gemacht wurden. Ich kann mich noch gut erinnern, 1986, wir waren damals auf der Bibelschule, Reaktorkatastrophe in Tschernobyl. Niemand wusste, welche Ausmaße die Katastrophe letztendlich haben würde. Und da kam diese Auslegung, ich weiß bis heute nicht, ob die Übersetzung stimmt, aber da gab es Leute, die sagten, Tschernobyl, das heißt auf Deutsch Wermut. Das ist der Stern auf der Offenbarung, diese Reaktorkatastrophe, der ein Drittel der Gewässer auf Erden verpesten und verstrahlen wird, dass sie ungenießbar sind. Eben eigenmächtige Spekulationen. Und wie oft wurden waghalsige Vorhersagen mit dem Buch der Offenbarung verbunden. Und dieses eigenmächtige und selbsternannte Propheten- und Expertentum hat das Buch der Offenbarung zu einem ganzen Teil in der Christenheit in Verruf gebracht. Um das vorwegzunehmen, ganz unabhängig von der Frage, wann sich alles erfüllen wird, werden die Dinge bei ihrer Erfüllung so eindeutig sein, dass man überhaupt nicht mehr spekulieren muss. Da wird man nichts mehr dehnen müssen, dass es passt. Da wird man nichts mehr pressen müssen, dass es passt. Sondern das wird eindeutig sein. 1948 erhob sich nach nahezu 2500 der jüdische Staat Israel aus den Ruinen der Geschichte. Da musste man nicht mehr spekulieren, ist es jetzt die Sammlung oder beginnt die Sammlung, von der die Bibel spricht, vom jüdischen Volk am Ende der Tag in ihrem ursprünglichen Land. Es war eindeutig gewesen. Und genauso, wenn in der Offenbarung Dinge vorausgesagt sind, dann wird sich das eindeutig erfüllen. Und da brauchen wir nicht theologische Hochseilakrobatik betreiben. Da brauchen wir nicht irgendwelche Zahlen über Jahrzehnte oder über 100 Jahre zusammenzählen oder sonst irgendetwas. Sondern das wird eindeutig sein, Gottes Wort ist absolut zuverlässig. Also die Offenbarung wird oft missbraucht als Spekulationsobjekt. Dann, was damit zusammenhängt, der zweite Missbrauch, die Offenbarung als ein Sensations- und Angstobjekt. Die Offenbarung wurde oft missbraucht, um auch in der Christenheit fromme Sensationsmeldungen zu verbreiten. Und da werden dann irgendwelche angeblichen Hintergründe und Zusammenhänge vom Stapel gelassen. Ich habe das selbst schon erlebt vor Jahren in manchen Veranstaltungen. Die Zuhörer biegen sich dann vor Stöhnen und vor Ächzen angesichts dieser neuen Enthüllungen, die gebracht werden. Und es geht nur um Sensation, dass immer noch ein größerer Donnerschlag kommt und noch etwas, was einem noch mehr reinfährt. Und wir haben in der Gemeinde Jesu auch eine Tendenz, die Paulus bei den Griechen in Athen getroffen hat, auf dem Areopag, das waren ja Heiden. Aber was lesen wir da, Apostelgeschichte 17, Vers 21, sie waren immer nur auf Jagd nach irgendetwas Neuem. Man möchte immer was Neues, Sensationelles erfahren, eine fromme Sensationslust, irgendwie eine neue Meldung. Und dazu wurde die Offenbarung oft missbraucht, um eine ungeheure Angst- und Panikmache auszulösen. Ich sage dazu, die Offenbarung malt uns die Zukunft nicht rosarot, sondern sie zeigt in erschütternder Weise, was auf dieser Erde vor sich geht, wie die Sünde und die Finsternis in einer gottlosen Menschheit ausreift. Als Daniel diese letzte Epoche der Weltgeschichte sah in Daniel 7, da war er zutiefst erschüttert. Das hat ihn so mitgenommen, dass er tagelang krank war, dass er keine Kraft mehr hatte. Es geht nicht um irgendetwas zu verharmlosen oder zu sagen, das kommt nicht so schlimm. Aber die Frage ist, wenn wir uns mit der Offenbarung beschäftigen, was erreichen wir am Ende? Hinterlassen wir am Ende einen Haufen verängstigter und eingeschüchterter Christen in Weltuntergangsstimmung, beherrscht von Zukunftsangst, von einer finsterniszentrierten Nachfolge, es gibt auch eine Faszination des Bösen. Oder wird bei dieser ganzen erschütternden Realität, die uns die Offenbarung zeigt, am Ende der Blick auf den gerichtet, der alles fest in seiner Hand hält und der unerschütterlich regiert? Und werden Gläubige dazu ermutigt, mit ihrem Herrn weiterzugehen, trotz der zunehmenden Dunkelheit und Finsternis, die uns umgibt? Werden sie ermutigt oder bleiben sie zerknittert und entmutigt auf der Strecke zurück? Und wenn Ermutigung und der Blick auf den, der über allem steht, nicht das letzte Ziel ist, dann stimmt es nicht mit der Auslegung der Offenbarung. Dann wurde die Offenbarung oft missbraucht als ein Streitobjekt. Nicht nur in Bezug auf waghalsige Spekulationen, wo dann der eine den anderen übertreffen wollte mit dem, was er entdeckt hat. Oder dass man zwischen den Zeilen gelesen hat, anstatt die Zeilen zu lesen. Sondern wie viel Streit und Spaltung hat sich beispielsweise an der Frage der Entrückung in der Gemeinde Jesu entzündet. dass Brüder sich entzweit haben, dass Gemeinden auseinander dividiert wurden. Und oft sieht man nicht das eigentliche Anliegen der Offenbarung und reibt sich dann an solchen Fragen auf. Und es muss uns eigentlich zutiefst beschämen, wenn es an solchen Fragen wie die Frage nach der Entrückung Entzweiung unter Gläubigen gibt. Und es ist traurig, dass das Buch der Offenbarung oft zu einem Streitobjekt geworden ist, ohne dass man das eigentliche Anliegen dieses Buches erkannt hat. Und jeder versucht dann noch der eigenen Meinung Nachdruck zu geben und Ausdruck zu geben. Dann wird die Offenbarung oft gesehen als ein Buch mit 7 Siegeln. Ein Buch mit 7 Siegeln, was meine ich damit, so wird sie genannt. Manche sagen ja, ein Buch mit 7 Siegeln, das bedeutet, ich kann sowieso nie verstehen, was da drin steht. Ich kann sowieso keinen Gewinn haben vom Umgang mit diesem Buch. Und dann lasse ich das lieber auf der Seite liegen, beschäftige mich gar nicht mit dem Buch, dann lese ich lieber Psalmen oder andere Bücher in der Bibel. Alle biblischen Bücher sind wichtig, aber ein Buch mit 7 Siegeln am besten großmöglichster Abstand. Dabei geht es in der Offenbarung nicht darum, dass wir über alles Mögliche rätseln und spekulieren, was wir nicht verstehen. Ich komme noch darauf zurück, sondern es geht darum, dass wir den seelsorgerlichen Charakter dieses Buches erkennen. Und dass wir erkennen, dass es eine ganz wichtige Botschaft und ein Inhalt hat für die Nachfolge Jesu, ganz gleich zu welcher Zeit wir leben, wenn es auch von der Zeit am Ende hauptsächlich redet. Und deshalb möchte ich Mut machen, auch wenn man nicht viel versteht, wenn man schon so viel Unterschiedliches gehört hat, sich viel mit dem Buch der Offenbarung zu beschäftigen, als einem seelsorgerliches Buch, und nicht dieses Buch in falscher Weise liegen zu lassen. Es geht ja immer noch um den ersten Punkt, das Ziel der Offenbarung. Das Ziel der Offenbarung ist die Enthüllung der Größe und der Herrlichkeit Jesu. Und ich komme nachher im zweiten Vortrag genau auf diesen Punkt zurück. Wir reden oft von der Offenbarung des Johannes als das letzte Buch in der Bibel. Ist nicht verkehrt, wenn wir das machen. Der Herr hat durch Johannes dieses Buch geoffenbart. Aber es beginnt mit 3 Worten, Offenbarung Jesu Christi. Und da wird ganz deutlich, es geht um seine Größe und es geht um seine Herrlichkeit. Er, der erhöhte Herr, steht im Mittelpunkt dieses Buches. Er wird dort verherrlicht. Er möchte durch dieses Buch noch mehr an Bedeutung für unser Leben in der Nachfolge und für unsere Sicht der ganzen Dinge gewinnen. Und das Hauptthema der Offenbarung wird sehr oft vergessen, weil man sich auf alles andere konzentriert und das eigentliche Hauptthema aus den Augen dabei verliert. Und die Offenbarung ist nicht nur ein Buch für Theologen oder für selbsternannte Propheten, sondern ein Buch für jeden Nachfolger Jesu, um Christus und seine Herrlichkeit noch mehr zu erkennen. Und mit diesem Anliegen sollten wir dieses Buch lesen. Herr, lass mich dich noch mehr erkennen. Deine Größe, deine Herrschaft und die Bedeutung für mein Leben. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, kann aber noch im zweiten Sinn verstanden werden. Es ist Jesus Christus selbst, der offenbart, was in der Zukunft geschehen wird. Und damit macht der lebendige Gott deutlich, dass er allein die Zukunft der Menschheit kennt und präzise voraussagen kann. Wir haben dasselbe auch im Buch Daniel. Nur der lebendige Gott, der über Raum und Zeit steht, der souverän regiert und alles in seiner Hand hält, kann die Zukunft der Weltreiche, aber auch ganz bestimmte geschichtliche Entwicklungen bis ins kleinste Detail voraussagen. In Jesaja 41, da geht es auch um die Auseinandersetzung mit den Götzen.
Und dann kommt die Aufforderung Gottes, dass sie das Zukünftige voraussagen können. Das können sie nicht. Und dann in Jesaja 44, Vers 7 kommen die Einzigartigkeit Gottes. Er verkündigt das Zukünftige. Er verkündigt das, was kommen wird, lange bevor es da war. Und dadurch wird zugleich die Kraft und Herrlichkeit und Größe unseres erhöhten Herrn deutlich. Und wenn er präzise voraussagen kann, was alles auf dieser Erde geschehen wird, wie viel mehr weiß er dann um die Zukunft meines Lebens. Da merken wir, da können wir durchatmen. Der über allem steht, der das präzise voraussagt, der verheißen hat, dass kein Haar von meinem Haupt fällt ohne seinen Willen. Wie viel mehr weiß er um die Zukunft meines Lebens. In der Offenbarung wird das ganze schwindelerregende Potenzial der Finsternis deutlich, das sich entfesselt, am Ende entfesselt. Damit verbunden die Verführung und Rebellion gegen den lebendigen Gott. Aber über allem steht in diesem Buch der erhöhte Christus. Er kommt durch alle Widerstände zu seinem Ziel. Die größte Feindschaft, die größte Anfechtung, die größte Auflehnung, die größte Rebellion kann ihn nicht daran hindern. Und das ist eine sehr ermutigende Botschaft. Das ist das Ziel der Offenbarung. Und damit kommen wir zum Zweiten, der geschichtliche Hintergrund und die Abfassung der Offenbarung. Die Offenbarung wurde zwischen 92 und 96 nach Christus abgefasst. Damals war die Situation im Römischen Reich so, und ich nenne jetzt den ganzen Namen, nur dass wir das mal gehört haben. Es herrschte der Imperator Caesar Domitianus Augustus Germanicus in Rom, kurz Domitian genannt. So ist er in der Geschichte bekannt. Und dieser Mann sah, dass das römische Weltreich innerlich morsch geworden war, obwohl es äußerlich noch nicht auf seinem Zenit war, noch nicht die größte Ausdehnung hatte. Das kam erst unter seinem Nachfolger Trajan. Aber er merkte, das ist innerlich morsch. Und er versuchte, dieses Weltreich in der göttlichen Verehrung seiner Person zusammenzuhalten. Dieses multikulturelle und multireligiöse Weltreich. Schon seine Vorgänger haben sich als Gott verehren lassen, als Cäsaren. Das begann mit Augustus explizit. Aber Domitian trieb jetzt diesen Kaiserkult auf die Spitze wie noch keiner, der vor ihm war. Und wenn Domitian ein Gesetz erlassen hatte, dann begann dieses Gesetz so: Mein Herr und Gott befiehlt. Und dann kam das dahinter, was Domitian sich ausgedacht hatte oder seine Berater. Die Menschen durften glauben, was sie wollten, multireligiöse Gesellschaft. Aber eines mussten alle tun, den Kaiser als Gott anerkennen und das Kaiseropfer bringen. Ganz ähnlich, wie es am Ende in Offenbarung 13 sein wird. Und Domitian beanspruchte den Titel Herr Kyrios für sich als höchste Autorität. Und damit war der Konflikt mit der Gemeinde, mit den Gläubigen unausweichlich gekommen, die allein Christus als den alleinigen Herrn und Gott und als ihren König angesehen haben. Und unter Domitian begann sich zum ersten Mal eine flächendeckende Christenverfolgung über weite Teile des Römischen Reiches auszuspannen. Und die Verfolgung nahm größere Ausmaße ein, wie bei Nero Jahre zuvor. Und die Gemeinden im östlichen Teil des Reiches waren mehr und mehr ohnmächtig dieser Verfolgung ausgeliefert. Und dazu kommen wir zur Situation der Gemeinde im Römischen Reich, damit wir den Hintergrund noch mehr verstehen. Ich sprach davon, dass Domitian durch den radikalen Kaiserkult das morsch gewordene Römische Reich innerlich zusammenhalten wollte. Äußerlich gesehen war es noch nicht mal auf dem Zenit angekommen. Das machte die Situation für die verfolgten Gläubigen umso schwerer. Wenn Verfolgung da ist und es zeichnet sich ab, dass ein System am Zerfallen ist, dann ist ein Lichtblick da. Aber wenn Verfolgung da ist und man merkt, dieses Reich wird noch größer, das dehnt sich noch weiter aus, dann wird die Situation umso schlimmer. Tunnel ohne Licht am Ende. Es war kein Ende dieses antichristlichen Herrschaftssystems sichtbar gewesen in der damaligen Zeit. Die Verfolgung ging noch rund 200 Jahre weiter, mit kleinen Unterbrüchen. Und auch danach ging sie im Ostteil des Römischen Reiches auch noch weiter, später, nachdem das Reich an Stärke verloren hat und sich teilte. Und was muss das für die Gemeinde gewesen sein? Schutzlos diese Machthaber ausgeliefert, ohne Perspektive, dass sich über eine lange Zeit grundsätzlich etwas ändern könnte oder ändern würde. Und wie nötig hatte die verfolgte Gemeinde in dieser so hilflosen Situation menschlich gesehen, den Blick auf den, der über allem steht und dem alle Macht gegeben ist, der alle Macht in Händen hält. Und was noch viele Christenverfolger nach Domitian machten, das praktizierte er auch. Der römische Imperator meinte, er könnte der Gemeinde den entscheidenden Schlag verpassen, wenn er ihre Schlüsselpersonen verhaften ließ, die er als Schlüsselpersonen ansah, ihre Führungspersonen aus dem Verkehr zieht. Und das war der Grund, warum der Apostel Johannes auf die Insel Patmos verbannt wurde. Nicht nach Mallorca oder Korsika, sondern auf eine öde Insel im Mittelmeer. Und damit kommen wir zum Verfasser des Buches. Es ist außer Frage, dass Johannes dieses Buch niedergeschrieben hat, einer der beiden Söhne des Zebedäus. Sein Bruder Jakobus war ja der erste der 12 Jünger, der sein Leben für den Herrn ließ. Und er war damals noch der letzte lebende Apostel und befand sich im hohen Alter, rund um die 90 Jahre, über 90 Jahre möglicherweise schon. Und von allen Aposteln wissen wir, dass sie den Märtyrertod gestorben sind aus der Überlieferung. Der einzige, der den Märtyrertod nicht starb, war Johannes, der am Ende eines natürlichen Todes gestorben ist. Aber dafür litt er im hohen Alter in der Verbannung auf der Insel Patmos. Dieses Leid wurde ihm nicht erspart. Ich habe gesagt, Domitian versuchte die Gemeinden zu ersticken, indem er ihre Führungspersonen gefangen nahm. Und so wurde Johannes auf die Insel Patmos verbannt. Und das Alter hat diese Verbannung zusätzlich erschwert. Aber er hat wahrscheinlich auch nicht verstanden, warum und wie, aber in seiner absoluten Souveränität gebraucht der lebendige Gott die Willkür dieses römischen Tyrannen mit seiner scheinbar unbegrenzten Macht, um sich im letzten Buch der Bibel in einer einmaligen Weise als der Herr aller Herren und König aller Könige zu offenbaren. Um die uneingeschränkte Herrschaft Christi deutlich zu machen, seine absolute Autorität und Macht zu offenbaren, zu verherrlichen, wie es bisher in keinem Buch der Bibel da war. Und Johannes wurde beauftragt, dieses chronologisch letzte Buch der Bibel niederzuschreiben. Er kam noch einmal frei von der Verbannung in Patmos, ist danach wohl nochmals in die Gemeinde in Ephesus zurückgekehrt und dort wohl im hohen Alter gestorben. Und damit kommen wir zu den Empfängern der Offenbarung. Die Empfänger der Offenbarung waren damals in erster Linie die sieben Gemeinden in Asien, der römischen Provinz Asien, nicht zu verwechseln mit dem heutigen Kontinent Asien, von denen Johannes spricht in Offenbarung 1, Vers 4 und 11. Aber schon der erste Vers dieses Buches macht deutlich, dass dieses Buch für alle Knechte Gottes, für alle Kinder Gottes zu jeder Zeit gegeben ist, ganz gleich, was sie leben, um ihnen deutlich zu machen, wohin die Weltgeschichte geht und wie der Herr selbst am Ende durch alles und über alles hindurch zu seinem Ziel kommen wird. Und damit kommen wir zum Inhalt der Offenbarung. 1. Mose 1, das erste Buch der Bibel, zeigt uns mit der Schöpfungsgeschichte, woher wir kommen. Das ist das Thema vom ersten Buch Mose. Es wird deutlich in diesem ersten Buch, das zeigt, woher wir kommen, wie wir Menschen durch den Sündenfall abgestürzt sind, alles verloren haben, was uns der lebendige Gott einst geschenkt hatte. Und wir sehen in diesem Buch die katastrophale Auswirkungen der Sünde. Wir sehen in diesem ersten Buch der Bibel, was es heißt, an das Böse, an die Sünde versklavt zu sein, an den Teufel, den Widersacher Gottes gebunden zu sein. Das erste Buch, woher kommen wir? Jetzt haben wir mit der Offenbarung das letzte Buch in der Bibel. Und dieses Buch hat zum Hauptthema, wohin gehen wir? Das offenbart dort der lebendige Gott. Wohin geht die Gemeinde? Wohin geht Israel? Wohin geht die Weltgeschichte? Wohin geht die gesamte Menschheit? Und wir sehen in diesem letzten Buch, wie er über allem regiert, wie er durch alle Widerstände hindurch mit starker Hand seine Absichten und Pläne ausführt, bis er am Ende zu seinem Ziel gekommen ist. Und in diesem Buch, wo uns gezeigt wird, wohin wir gehen, da wird der ganze Ernst von Gottes Gericht über alles Böse und über die Sünde, über eine gegen ihn rebellierende Menschheit deutlich. Aber dieses Buch zeigt uns auch die Realität und die Auswirkung der Errettung und der Erlösung. Und welches wunderbare Ziel der lebendige Gott für die Seinen bereithält. Und zugleich war die Offenbarung immer ein Trostbuch für die verfolgte und leidende Christenheit. Es war ein Trostbuch für einzelne Nachfolger Jesu, die selbst durch dunkle Lebensabschnitte gehen und nicht mehr damit klarkommen, wie Gott handelt, und warum er so handelt. Warum war es ein Trostbuch? Dieses Buch zeigt uns, dass der lebendige Gott zu keinem Augenblick die Fäden aus der Hand gibt. Zu keinem Augenblick. Dass die größten Widerstände, die größten Wirren auf dieser Erde seine Herrschaft nicht gefährden können. Und dass er durch alles am Ende hindurch zu seinem Ziel kommt. Und in diesem letzten Buch der Bibel laufen alle Linien der 65 anderen Bücher zusammen, die wir zuvor haben. Es geht um das große Finale Gottes mit dem Blick, der in alle Ewigkeit hineinreicht. Und besondere Parallelen zur Offenbarung finden wir im Propheten Daniel, ich habe ihn schon genannt, auch im Propheten Hesekiel, noch in anderen Büchern. Ich habe gesagt, es geht um die Größe und Herrlichkeit Jesu Christi. In einzigartiger Weise wird uns Jesus dargestellt, wie er über dem größten menschlichen, willkürlichen Herrscher regiert, als der wahre Herr aller Herren und König aller Könige. Wie gesagt, für die Verfolgten war das nicht ein Trost, das war der Trost. Das war der einzig wahre Trost. Dass ihr Herr über allem steht, auch wenn sie jetzt scheinbar ohnmächtig den Druckmitteln dieses Kaisers ausgeliefert sind. Er steht darüber. Nichts kann sie treffen, ohne dass der Herr es darum weiß und ohne dass der Herr trotzdem seine Pläne ausführt. Und es wird auch deutlich in diesem Buch, dass die letzte Dunkelheit immer nur der Durchgang ist, für die Erlösten, zu einer viel größeren Herrlichkeit, die Gott bereithält. In diesem Buch wird uns Christus als ein fünffacher Herr gezeigt. Auf vier Aspekte gehen wir da nachher ein. In Kapitel 1 ist er der persönliche Herr des Apostels. Dann sehen wir ihn in Kapitel 1 bis 3 als den Herrn seiner Gemeinde. In Kapitel 4 bis 20 sehen wir ihn als Herr der Weltgeschichte. In Kapitel 4 bis 20 sehen wir ihn als Herr über die Finsternis. Und ab Kapitel 21 sehen wir ihn als den Herrn in alle Ewigkeit. Er wird uns in einer fünffachen Weise als Herr gezeigt. Und Ernst Ebbi macht deutlich, dass uns Christus in diesem Buch auf eine achtfache Weise gezeigt, also fünffach als Herr. Und jetzt schreibt Ernst Ebbi von einer achtfachen Weise. Er wird uns gezeigt in seiner Menschlichkeit, es beginnt in Kapitel 1, zugleich in seiner Göttlichkeit, das haben wir auch in Kapitel 1. Er wird uns gezeigt in seinem Erlösungswerk, es ist immer wieder vom Lamm die Rede in diesem Buch. Er wird uns gezeigt als der Auferstandene, der die Schlüssel hat zum Totenreich, auch schon in Kapitel 1. Er wird uns gezeigt in seiner Wiederkunft, Kapitel 19. Er wird uns gezeigt in seinem Gericht über die Menschheit. Er wird uns gezeigt in Kapitel 2 und 3 in seiner Beziehung zur Gemeinde. Und er wird uns gezeigt in seiner Beziehung zu dieser Welt. Und damit kommen wir zur Souveränität des erhöhten Christus. Ich habe gesagt, dieses Buch zeigt uns in einmaliger Weise die Herrschaft des erhöhten Christus. Untrennbar hängen damit zusammen, was in der sichtbaren und unsichtbaren Welt geschehen muss. Wir bekommen in diesem Buch einen Blick hinter die äußeren Kulissen des Weltgeschehens in die tatsächlichen Zusammenhänge. Und schon im ersten Vers der Offenbarung Jesu Christi sehen wir seine ganze Macht und Größe in dem Satz, was bald geschehen muss. Da geht es um seine Macht und Größe. Und das Wort bald, das kennen wir alle. Es kommt uns spätestens in den Sinn, wenn wir wieder einen Brief bekommen, mit einem Foto und einer Rechnung drin. Schöne Grüße von der Polizei. Letzte Radarkontrolle. Dann werden wir erinnert, Geschwindigkeit, Tacho. Wir sollten öfters darauf schauen. Und genau dieses Wort steht hier für bald im Grundtext. Tachos. Das kann man auch mit Schnelligkeit übersetzen. Also jetzt haben wir sogar noch einen biblischen Bezug für die Radarkontrolle, warum man nicht zu schnell fahren sollte. Denken Sie daran. Bald. Schnelligkeit. In kurzer Frist kann man übersetzen, ohne Verzug. In einer schnellen Aufeinanderfolge. Es kann auch eine zeitliche Nähe bedeuten. Zum Beispiel morgen, was morgen sein wird. Auch das kann das Wort bald bedeuten, eine zeitliche Nähe. Aber auch die rasche Abfolge von Ereignissen, wenn die Ereignisse erst einmal begonnen haben. Nun, im nächsten Jahr soll ja Winterolympiade in Sotschi sein. Jahrelange Vorbereitung, alles wird versucht und hingedreht, dass es am Schluss klappen kann. Und dann beginnen die Olympischen Spiele und dann ist es ganz schnell vorbei. Also jahrelange Vorbereitung, wann findet es statt von der Bekanntgabe? Und dann beginnen sie, in 2 oder 3 Wochen ist alles vorbei. Das kann dieses Wort bald bedeuten, wenn die Dinge erst begonnen haben. Eine ganz schnelle Abfolge nacheinander, bis sie sich dann erfüllt haben. Aus der Sicht der Ewigkeit ist der Zeitraum bis zum Eintreffen der Verheißungen kurz. Petrus spricht davon, dass vor Gott 1000 Jahre wie ein Tag sind. Damit meint er, dass oft der Zeitraum, wenn Gott etwas verheißen hat, bis es eintrifft, aus göttlicher Sicht kurz ist. Das meint er damit. In Offenbarung 1, Vers 1 geht es hauptsächlich darum, dass sich die göttlichen Vorhersagen schnell und gewiss erfüllen werden, wenn ihr Eintreffen erst einmal begonnen hat. Denken Sie an das Beispiel mit Sotschi. Aber es geht um was viel Größeres wie um Sotschi. Also wenn es begonnen hat, dann geht das in schneller Abfolge nacheinander. Und darin wird die Souveränität des erhöhten Christus deutlich. Alles wird sich gewiss ohne Abstriche schnell erfüllen, wenn der entsprechende Zeitpunkt in Gottes Plan gekommen ist. was bald geschehen muss. Das macht deutlich, es geht ausschließlich um Gottes Plan, um Willen. Nicht die entartete Menschheit, nicht der Antichristus, das Tier auf Offenbarung 13, nicht der Drache, der Satan, drückt diesem letzten Buch in der Bibel den Stempel auf, wenn auch ihr ganzes furchterregende Potenzial gezeigt wird, sondern der erhöhte Christus. Er gibt den Takt an. Alles muss so geschehen, wie es vom Vater bestimmt ist. Er regiert mit mächtiger Hand. Und auch der Teufel und die gottfeindliche Menschheit bekommen nur so viel Raum, wie es ihnen der Herr zugesteht. Und dieses göttliche Muss ist so souverän, dass sogar das, was gegen den lebendigen Gott gerichtet ist, dazu dienen muss, dass er sein Ziel erfüllt. Damit ist das Böse nicht entschuldigt, das Böse wird gerichtet. Aber er ist so souverän, dass das, was gegen ihn gerichtet ist, dazu dienen muss, dass er am Ende zu seinem Ziel kommt. Die letzten Register, die gezogen werden, das Auftreten des Tieres, zu was führt? Zur Auslösung der sichtbaren Wiederkunft Jesu. Dass er erscheinen wird als der König aller Könige und Herr aller Herren. Mit diesem Satz, was bald geschehen muss, wird deutlich, dass in der Offenbarung die Fäden von allen anderen biblischen Büchern zusammenlaufen. Hier wird uns die Erfüllung aller noch ausstehenden Verheißungen gezeigt. Und hier sehen wir noch einmal die schrecklichen Folgen und Konsequenzen des Sündenfalls. Aber zugleich wird uns in wunderbarer Weise das Erlösungswerk Jesu und die Bedeutung für uns deutlich gemacht. Einige Lehren aus dem Buch der Offenbarung. Ich möchte 11 Lehren nennen, die wir aus dem Buch der Offenbarung ziehen können. Die erste Lehre: die gefallene Menschheit steht unter der Führung und Verführung Satans. Das ist die erste Lehre. Die zweite Lehre: die gefallene Menschheit steht in Feindschaft gegenüber Gott. Die dritte Lehre: die gefallene Menschheit steht in Feindschaft zur Gemeinde Jesu und zu Israel. Die vierte Lehre: Gott regiert und kommt trotz allem Widerstand zum Ziel. Die fünfte Lehre: die Welt wird nicht verbessert, sondern geht dem Gericht Gottes entgegen. Die sechste Lehre: das sichtbare Reich Gottes kommt nicht durch Transformation der Menschheit, nicht indem die Welt umgestaltet wird und christlicher wird oder sonst etwas, sondern das sichtbare Reich Gottes kommt durch einen radikalen Umbruch mit der Wiederkunft Jesu. Die siebte Lehre, die sich daraus ergibt: das Ziel der Gläubigen ist nicht Weltverbesserung, sondern die Neuschöpfung, von der die Offenbarung am Ende spricht. Die achte Lehre: es geht in der Bibel nicht um Weltverbesserung, wenn der Glaube auch immer Auswirkungen hat, sondern es geht um Errettung der Menschen vor dem kommenden Gericht Gottes. Die neunte Lehre: sowohl das Gericht Gottes wie auch die Herrlichkeit Gottes sprengen unser Vorstellungsvermögen. Die zehnte Lehre: Gott verherrlicht sich nicht nur durch Gnade, sondern auch durch Gericht. Und die elfte Lehre: die Gläubigen können heute nur erahnen, was für ein wunderbares Ziel auf sie wartet. Und damit kommen wir zum vierten, die Verheißung der Offenbarung. Am Anfang der Offenbarung, in Vers 3, haben wir eine Seligpreisung. Und aus diesem Grund brauchen wir uns nicht zu fürchten vor der Beschäftigung mit der Offenbarung, brauchen wir da nicht irgendwie ängstlich dran zu gehen, sondern wir dürfen von der Beschäftigung mit der Offenbarung die Verheißung von einem besonderen Segen erwarten, wie es in Vers 3 steht, der auf der Beschäftigung mit diesem Buch steht. Nun, was steht in Vers 3? Da steht: glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und die alles verstehen und alles zu deuten wissen, was geschrieben ist. So wird es oft gelesen, so wird es oft verstanden. Aber ich hoffe, ihr habt es gemerkt, es steht etwas völlig anderes da. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und nicht alles verstehen und deuten und erklären können und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Das ist die Seligpreisung am Anfang der Offenbarung. Auf dem Lesen der Offenbarung, auf dem Bewahren des Wortes liegt ein besonderer Segen. Bewahren, das können wir mit behalten und festhalten wiedergeben. Und wenn wir das, was in diesem Buch ist, festhalten, bewahren, behalten, dann wird uns dieses Wort zum Trost und kann in Zeiten der Anfechtung seine ganze göttliche Kraft entfalten. Und dieses Bewahren beinhaltet aber auch, dass wir bereit sind, das Wort zu befolgen. Das gehört bei der Bibel immer bei Bewahren hinein. Es geht um den entsprechenden Gehorsam. Und das gilt für die ganze Offenbarung, in besonderer Weise auch für die sieben Sendschreiben, dass wir diesem Wort gehorsam sind. Und wenn wir den Trost der Offenbarung und die Verheißung, aber auch ihre Ermahnung und Bußrufe befolgen, dann wird das uns selbst zum Segen werden. Deshalb habe ich gesagt, es ist ein seelsorgerliches Buch. Auch die geistlichen Prinzipien, dass wir die erkennen und verstehen und anwenden auf unser Leben, von denen hier die Rede ist. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir bekennen, dass es uns oft viel leichter fällt, über irgendwelche Dinge zu spekulieren, irgendwelche theologische Hochseilakrobatik zu betreiben, was das sein könnte, wie ganz schlicht und einfach dem Wort Gottes gehorsam zu sein, auch dem, was wir in der Offenbarung lesen. Und aus diesem Grund ist die Verheißung und die damit verbundene Ermahnung am Anfang der Offenbarung so wichtig. Bewahren, befolgen, festhalten, sich verändern lassen, sich diesem Wort gehorsam zu sein. Benedikt Peters weist in seinem Kommentar darauf hin, dass dieser Vers an die Tragödie des Sündenfalls erinnert. Selig sind die Bewahren des Wort Gottes. Warum? Dort hat der Mensch Gottes Wort nicht bewahrt. Er war dem Wort nicht gehorsam. Er hat das Wort nicht geglaubt und er verlor dadurch manches, vieles. Nein, er verlor dadurch alles, dass er Gottes Wort nicht bewahrt hat. Die Offenbarung ruft uns dagegen auf, Gottes Wort zu glauben und ihm zu gehorchen. Und damit möchte die Offenbarung unsere tägliche praktische Nachfolge verändern. Die Seligpreisung schließt mit dem Satz, denn die Zeit ist nahe. Durch das Befolgen und Bewahren seines Wortes werden wir bei der Entrückung als wachende Knechte erfunden, ganz gleich, wann sie sein wird. Auch hier geht es um ein Ereignis, das dann mit einem Mal hereinbrechen wird. Nun, wichtig ist bei dem Bewahren, dass wir nicht nur die Verse aus der Offenbarung, besonders aus den Sendschreiben, befolgen, die uns gefallen, sondern dass wir dem ganzen Buch gehorsam sind, dass wir nicht selektiv lesen. Nach dem Motto, Philadelphia bin ich, Laodicea sind die anderen. Das ist nicht Bewahren des Wortes. Durch was wird deutlich, dass wir Laodicea sind? Indem wir uns selbst für Philadelphia halten. Warum? Weil Laodicea von sich überzeugt war, dass alles geistlich genauso ist, wie es sein sollte. Dass alles bei ihnen stimmt. Und wenn ich meine, ich sei Philadelphia, ich habe keine Buße nötig, dann zeige ich dadurch nur, dass ich Laodicea bin. Gottes Wort bewahren heißt es, ganz auf mich anzuwenden. Ich möchte auch zu Philadelphia gehören, aber ich kann das nie von mir sagen, dass ich Philadelphia bin. Und deshalb lesen wir die Offenbarung nicht selektiv, sondern sind wir dem gehorsam, prüfen wir uns in allem, was sie uns sagt, dann werden wir auch die Verheißung verstehen oder die Verheißung erfahren, die auf dem Buch der Offenbarung ruht. Und noch zum Schluss ein Hinweis zum Verständnis der Offenbarung. Die Offenbarung können wir nur auf dem Hintergrund der ganzen Bibel verstehen. Je besser wir die Heilige Schrift kennen, umso mehr wird sich uns auch die Offenbarung auftun. Es kommt nicht darauf an, dass wir alles zu deuten wissen, ich habe es gesagt, sondern dass wir den Zusammenhang der Bibel erkennen. Es kommt nicht darauf an, dass wir möglichst viel im Internet surfen und Spiegel und Fokus lesen und dann verstehen wir die Offenbarung, sondern dass wir die Bibel immer besser kennenlernen. Und gerade für das Buch der Offenbarung ist das Alte Testament als Grundlage unumgänglich. Sie knüpft in vielen Punkten an die alttestamentliche Bildersprache an, der Propheten, in den Psalmen, der Propheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Joel, Zacharia, Zephania, andere. Und dabei werden verschiedene Gegenstände und Personen aus der alttestamentlichen Bildsprache aufgegriffen. Sonne, Mond, Erde, Braut, Hure, Meer. Die Aussage der Offenbarung können sowohl bildhaft und symbolisch sein, zum Beispiel die Leuchter, da sagt uns die Offenbarung, was damit gemeint ist in Kapitel 1, Vers 20, aber auch wortwörtlich verstanden werden. Und dabei gilt es zu beachten, dass Johannes in der Zukunft Dinge gesehen hat, die er mit Bildern der damaligen Zeit umschreibt. Das heißt immer wieder, es war wie. Also er hat wohl damals Dinge gesehen, die er noch gar nicht kannte. Jetzt brauchen aber nicht wir wieder spekulieren, was das sein könnte. Die Offenbarung kann sich nicht durchgehend wie ein Terminkalender lesen, sodass eins Kapitel nach dem anderen abgespult wird. An einigen Stellen haben wir ein Panorama, dann werden wieder Einzelstationen aus diesem Panorama herausgegriffen und zwischendurch geht der Blick ans Ziel und dann kommt beispielsweise wieder eine Rückblende. Und nicht umsonst steht das Buch der Offenbarung am Ende der Bibel. Hier laufen alle Linien der Heilsgeschichte zusammen, die mit dem ersten Mosebuch begonnen haben. Sowohl die Linie einer verlorenen Menschheit, wie auch die Linie des göttlichen Rettungsplans. Alles kommt zum Ziel. Auf der einen Seite kommt die wiedergöttliche Linie zu ihrer letzten Ausreifung durch Satan, durch die Völker, durch den Antichristus und dann durch die Verdammnis. Auf der anderen Seite wird die Herrlichkeit von Gottes Rettungsplan deutlich. Wie er am Anfang der Offenbarung seine Gemeinde vollendet, wie er dann mit Israel zum Ziel kommt, wie er sein tausendjähriges messianisches Reich aufrichtet und wie er eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen wird. Und beherzigen wir das. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Wenn wir das beherzigen, haben wir viel mehr mit dem zu tun, was wir aus der Offenbarung verstehen, wie mit dem, was wir nicht verstehen. Soweit.